Pater Christian Troll, Sie waren dabei bei dem ersten Seminar des katholisch-muslimischen Forums hier in Rom. 3 Tage unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Worum ging's?
Erster Tag, Thema Gottesliebe und Menschenliebe, das Doppelgebot der Liebe. Und der zweite Tag, die Würde des Menschen und der Respekt für den anderen. Immer jeweils ein Grundsatzpapier auf islamischer und auf christlicher Seite und vor allen Dingen eine sehr ausgedehnte Diskussion. Es waren über 20 auf jeder Seite vertreten. Die muslimische Delegation setzte sich aus, von den Ländern her gesehen, großer Vielfalt zusammen. Europäische Muslime, auch Europäer, die im Laufe ihres Lebens Muslime geworden sind. Arabische Muslime, einige wenige aus der nicht-arabischen islamischen Welt. Wenn wir einmal annehmen, früher wurde ja meistens gesagt, das Zentrum des Islam ist die Gerechtigkeit und vor allen Dingen erstens die absolute Einheit Gottes, Tauhid wa Adl. Jetzt wird hingestellt, vom Sufismus beeinflusst, das Doppelgebot der Liebe. Es wird eigentlich in dem offenen Brief nicht herausgestellt, so sehr Gottesliebe als Ermöglichung der Liebe zu Gott unsererseits und der Nächstenliebe. Aber das hat man nun auch im Laufe dieses Dialogs dann da entwickelt, weil natürlich die muslimische Seite darauf hingewiesen worden, dass für uns Christen zunächst einmal Gott der Liebende ist und ohne Gottes kreative und ich würde sagen erlösende und umformende Liebe ja gar keine echte Liebe im christlichen Sinn möglich ist, das Doppelgebot der Liebe gar nicht umgesetzt werden kann. Also da gab es gute Gespräche am ersten Tag. Ein sehr gründliches Papier von dem neuen Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Ladaria. Und auch auf der muslimischen Seite sprach ein sehr bekannter Mann, Said Hussein Nasr, ein hervorragender Kommunikator, aber auch ein sehr bekannter Wissenschaftler seit vielen Jahrzehnten, der interessanterweise eigentlich vom schiitischen Islam kommt, aber sehr geschickt das allgemeine Gemeinsame von Schiiten und Sunniten herausstellen konnte und gerade auch es so herausstellen konnte, dass eben auch Christen sich angesprochen fühlen davon. Der zweite Tag war dann schon etwas noch konkreter. Die Menschenwürde und der Respekt für den anderen hat eine ganz klare, starke Begründung in den Texten des Koran. Der Mensch ist ja Stellvertreter Gottes im Koran und darauf lässt sich eine Lehre der Menschenwürde aufbauen. Natürlich die eigentliche Frage dann ist, können wir von da zu den Menschenrechten zur Religionsfreiheit kommen? Beispiel, wir haben insistiert, dass es ein Recht geben muss auf freie, private und öffentliche Religionsausübung. Und dieses Recht auf öffentliche Religionsausübung, das stieß dann im Redaktionskomitee unserer muslimischen Freunde auf ein bisschen Schwierigkeiten. Nun habe ich dann gleich gesagt, das geht ja hier nicht nur um Christen, die dieses Recht in Anspruch nehmen. Wie soll ich denn in Deutschland den Bau von Moscheen und die öffentliche Praxis des Islam verteidigen, wenn ihr hier das nicht anerkennen wollt? Ja? Und dann ist der Grand Mufti, der Großmufti von Sarajevo, der ja der Leiter der Delegation war, seinen Freunden sozusagen zu Hilfe gekommen, beziehungsweise hat ihnen gesagt, das muss anerkannt werden, denn da haben wir selbst ein Interesse als bosnische Muslime, als europäische Muslime. Das wurde also da so gelöst.
Gab es da andere konkrete Beispiele oder Zwischenfragen?
Ja gut, also eine Frage, die natürlich ganz wichtig ist, ist man kann ja gar keinen Dialog führen und auch bei diesen Gesprächen zeigt sich immer wieder die, sagen milde gesagt, mangelnde, nicht genügende Information übereinander. Wir haben doch auf der christlichen Seite eine ganze Reihe Leute, die entweder als Akademiker oder als Bischöfe in der arabischen Welt nicht wenig wissen, auch theoretisch über den Islam. Wir haben aber auf der islamischen Seite kaum einen seriösen Christianologen. Wir brauchen Christianologen, wir brauchen Muslime, die sich auf lange Zeit hin, möglichst lebenslang, als Akademiker und gläubige Muslime zu gleicher Zeit intensiv mit der christlichen Exegese, mit den christlichen theologischen Wissenschaften, der christlichen Philosophie auseinandersetzen. Und solange es das nicht gibt, ist ein Dialog auf dieser Ebene kaum sehr fruchtbar. Und deshalb wurde es wurde jetzt so formuliert, dass einfach notwendig ist, akkurate und genügende Informationen zu haben. Es ist hier etwas allgemein formuliert. Ich hätte mir gewünscht, dass noch stärker eben genau dieser Punkt unterstrichen wird. Wie können wir auch in der islamischen Welt und verstärkt in der christlichen Welt Islamologen, christliche Gläubige Islamologen, muslimisch Gläubige Christianologen ausbilden? Ein anderes Thema, das angesprochen wurde, ist auch die verzerrte Information, die oft auch in Schulbüchern grundgelegt ist. Und da konnte ich leider nicht genügend berichten über die sehr vielen guten Initiativen, die wir in Deutschland haben.
Dritter Tag?
Ja, heute war dann, ich bin dann in ein Komitee gekommen, um mit wenigen anderen diese Final Declaration zu formulieren. Und da haben wir natürlich am Abend lange Zeit zusammengesessen und heute Morgen dann zusammen mit den Muslimen. Das ging aber besser, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ich weiß jetzt nicht genau, was die anderen da gemacht haben. Dann sind wir hinübergegangen zur Sala Clementina und da waren etwa, würde ich sagen, 60 waren wir, aber wir hatten alle Platz da und der Papst hat seine Ansprache gehalten, wo er im Grunde die Linie fortsetzt. Natürlich ist es auch gut, wenn Theologen miteinander austauschen, wie wir es am ersten Tag getan haben, wobei dann, was ich gesagt habe, eben das gegenseitige tiefe Wissen entwickelt werden müsste. Aber vor allen Dingen betont natürlich der Heilige Vater immer wieder die Frage der Menschenrechte, der gegenseitigen Achtung und natürlich ganz wichtig, und das spielt eine große Rolle auch in diesen Diskussionen, gibt es eine gemeinsame Ethik, gibt es gemeinsame Werte? Das scheint ja doch wichtig zu sein. Wenn man jetzt hier diese Final Declaration liest, sieht man ja, wie zum Beispiel etwa ein Punkt, menschliches Leben ist ein äußerst wertvolles Geschenk Gottes an jede Person. Es sollte deshalb erhalten und geehrt werden in allen seinen Phasen. Zum Beispiel, und da sieht man, dass es hier zum Beispiel in der Bioethik, sei es Abtreibung, sei es die Sterbehilfe und die moralischen Fragen, dass man da doch viel Gemeinsames hat, weil man gemeinsam daran glaubt, dass Gott jeden Menschen auch persönlich geschaffen hat, am Leben erhält und sich um jeden Menschen persönlich kümmert.
Genau, den Punkt hat ja der Papst auch nochmal in seiner Rede betont. Aber gleichzeitig unterschiedliche Zugehensweisen an Gott, unterschiedliche Gottesbilder zugegeben. Ja. Kann es denn auf dieser Basis des unterschiedlichen Gottesbildes weiter den Dialog geben? Oder wie sehr spielte das auch in den Gesprächen jetzt hier eine Rolle?
Ja, also das Gottesbild haben wir eigentlich gut implizit natürlich diskutiert, indem man dann auch auf die Frage eingegangen ist, Gott liebt, Gott ist Liebe, was bedeutet das für die Christen? Ich würde mal sagen, dass diese Muslime, die da sind, die Tendenz jetzt haben, eigentlich da immer zu sagen, ja, das ist mehr oder weniger, sagen wir das auch. Es ist klar, dass man jetzt, wenn man länger zusammen wäre, natürlich auch dann mal fragen müsste, wie werden denn gewisse wichtige Aussagen des Koran dann verstanden? Und welche Methode der Koranexegese wird denn da angewandt? Also so technisch ist es nicht geworden. Ne? Aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall, wenn man sagt, wir haben verschiedene Gottesbilder, heißt es ja nicht, dass man nicht gemeinsam, wie das Konzil sagt, Lumen Gentium 16, den einen Gott anbetet. Und aus dieser Anbetung des einen Gottes, was immer dann im Einzelnen auch Unterschiedliches über Gott gesagt wird, das ist ja dann eine Haltung, die ein Wert in sich ist. Und aus dieser Haltung Gott gegenüber können ja dann auch, kann der Mensch, Muslim und der Christ, Kraft schöpfen, um für diese Werte etwa menschliches Leben, menschliche Würde einzutreten. Was es dann konkret heißt im Irak heute, was es heißt in Bezug auf den öffentliche Ausübung des Islam in Europa, wo die Grenzen sind, so, das ist dann alles. Aber es ist schon mal wichtig, wenn eine wichtige Gruppe von Muslimen sich so klar, wie es in der Final Declaration hier ist, dazu bekennt, zu solchen Werten.
Das menschliche Leben muss geschützt werden. Ein Punkt der Abschlusserklärung. Was sind andere große Linien?
Ja, also menschliche Würde haben wir schon angedeutet. Vor allen Dingen dann auch genuine Liebe des Nächsten muss eben auch dazu führen, dass ich die Freiheit, die Gewissensfreiheit und die Religionsfreiheit des anderen, auch die Freiheit, die Religion zu verlassen, anerkenne. Hier steht zum Beispiel, wahre Liebe des Nächsten impliziert den Respekt der Person und der Entscheidungen die diese Person trifft in Bezug auf Fragen des Gewissensfragen und Religionsfragen. Und es schließt ein, das Recht von Individuen und von Gemeinschaften, ihre Religion privat und öffentlich zu praktizieren. Wie schon gesagt, da gab es Probleme, aber das ist sehr wichtig, dass hier die Muslime doch sich dazu bekannt haben. Das heißt etwa in Saudi-Arabien, wo es 1 Million Katholiken gibt, aus verschiedensten Ländern. Sie haben das Recht, auch wenn es Gastarbeiter sind, auch wenn es keine vollen Bürger Saudi-Arabiens sind, aber sie haben als Gastarbeiter doch das Recht, ihre Religion öffentlich zu praktizieren. Also da sind schon die Muslime herausgefordert. Und bei uns kann man auch darüber nachdenken, bis zu welche Konsequenzen das hat. Kann ich als überzeugter Katholik grundsätzlich mich gegen den Bau von Moscheen wehren, wenn die katholische Kirche ganz klar affirmiert, das Recht, die Religion, also hier das Recht der Muslime, ihre Religion privat und öffentlich zu praktizieren. Wenn es dann Christen gibt, die plötzlich sagen, ja, aber der Islam ist ja gar keine Religion, das ist ein Rechtssystem und so weiter, dann wird es fragwürdig. Also hier wird ja der Islam auch als Religion anerkannt. Was nun nicht heißt, dass jede religiös-politische Forderung des Islam, darüber haben wir dann natürlich auch gesprochen, der Begriff der Religion, nicht? Ich habe zum Beispiel im bestimmten Punkt dann gesagt, wenn ich jetzt die Auffassung habe, dass jedes Detail etwa des Finanzgebarens, ich brauche, um die Religion des Islam zu praktizieren, ein eigenes Finanzsystem, ein eigenes Bankensystem, ein eigenes Wirtschaftssystem, nur als Beispiel diese Dinge, wird es natürlich etwas schwierig, zusammenzuleben. Da müssen wir nicht, stellt sich die Frage uns alle nicht, dann auch die katholische Religion musste sich auch in gewisser Weise zurücknehmen nach den Konfessionskriegen und musste sich als Partizipant, richtig verstanden, in einem säkularen Staat, in einer säkularen pluralistischen Demokratie sehen. Stichwort Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung zur Religionsfreiheit. Und die Muslime sind auch herausgefordert, jetzt einen Religionsbegriff zu entwickeln, der eben konform ist, nicht nur mit der pluralen Demokratie, sondern der sie motiviert, Teilnehmer zu sein der Gesellschaft. Weder die Gesellschaft als Muslime Beherrschende, noch von der Gesellschaft beherrscht werden. Dann kam natürlich in dem Zusammenhang die ganze Frage, wie sollen wir Säkularismus, Laizismus verstehen und diese ganzen Fragen.
Damit sind wir bei den Konsequenzen dieses Seminars. Welchen Einfluss haben denn die Vertreter der beiden Religionen, die jetzt hier in Rom versammelt waren, diese Forderungen nach Menschenwürde, nach Religionsfreiheit etc. noch umzusetzen?
Ich gehe mal davon aus, dass Gott weiß mehr, dass die meisten, die teilgenommen haben, ehrlich sind und überzeugt sind von dem, was da zum Beispiel in der Erklärung steht. Und dann würde ich mal sagen, je nachdem, ob jetzt einer mehr Akademiker ist oder Lehrer ist oder Journalist ist oder Mufti ist, ja, wird er, und das ist eben ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen, die Änderungen, aber er wird das einbringen. Er wird diese Dinge, die wir alle erwähnt haben, versuchen, er wird neu zu denken versuchen und wird versuchen, in seinem Umfeld diese Dinge auch im islamischen Denken und Praktizieren durchzusetzen. Und das ist sicher sehr positiv. Und wenn man als katholischer Christ dazu hört, gibt es immer wieder Dinge, wo man noch sensibler wird für vielleicht Widersprüche in der Praxis unsererseits. Nicht? Also ich glaube, dass die Hauptwirkung einer solchen Konferenz ist einfach die Transformation oder bis zu einem gewissen Grad ein Prozess des Neudenkens, des neue Gesichtspunkte mit hineinnehmen in seine eigene Reflexion, das ist wichtig. Ob jetzt aus dieser Konferenz und dann, wenn noch eine dazukommt nächstes Mal, würde man sich natürlich wünschen, dass auch einige praktische Initiativen entstehen, dass man zum Beispiel sagt, jetzt machen wir doch mal zwischen dem päpstlichen Institut für arabische und islamische Studien und dem Institut in Amman oder wo immer, eine Kooperation, gucken wir uns mal gewisse Schulbücher an, unter dem religiösen Aspekt oder von den Werten und dem her, was hier in dieser Konferenz und bei dieser Initiative der Muslime im Vordergrund steht. Das hoffe ich, dass so etwas sich entwickelt. Nicht?
Letztes Wort zur Arbeitsweise. Dieses katholisch-islamische Forum soll ja eine bleibende Einrichtung sein, um den Dialog zu vertiefen. Das war das erste Seminar. Wie geht's weiter? Sie haben angedeutet, ein neues...
Also bisher heißt es hier nur, dass es geplant ist, im Abstand von mehr oder weniger 2 Jahren jetzt die nächste Konferenz zu halten. Ich denke, da wird man sich vorher treffen und wieder die Thematik bestimmen. Und es soll dann in einem noch zu benennenden muslimisch mehrheitlichen Land sein.